sagt, so, wir schmeißen Petrus ins Gefängnis, aber dieses Mal stellen wir sicher, dass er da nicht mehr rauskommt. Nicht nur mit Ketten, wir stellen aus 4 Abteilungen jeweils 4 Kriegsknechte ab, die ihn bewachen. Also wenn man rechnet, sind es 16 Leute. 16 Leute, all diese Türen und dann noch die Ketten. Ich würde jetzt das mal als ausweglose Situation beschreiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So wurde Petrus, heißt in Vers 5, nun im Gefängnis bewacht. Von der, ups, geht das überhaupt hier? Kannst du auf den Vers hinklicken? So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Und ich möchte den Vers hier oben stehen lassen, weil ich finde, dass da definitiv der Schlüssel des Kapitels drin liegt. Ja? Die Gemeinde hat unablässig für Petrus gebetet. Ja, was war denn der Plan von Herodes? Ja, der wollte ihn nicht nur zu einem Prozess vorführen, sondern natürlich endgültig hinrichten und umbringen. Natürlich aber erst nach den Festtagen, um zusätzlichen Tumult zu vermeiden. Sie haben garantiert gebetet, dass Gott irgendein Wunder tut, dass das eben Petrus nicht widerfährt. Und hier heißt es, sie haben unablässig für ihn gebetet. Und ich habe mir mit diesem Vers schon länger ein bisschen auseinandergesetzt und gehe da meistens dann ein bisschen zurück und schaue mir die griechischen Wortbedeutungen an. Und was ich sehr spannend fand, dieses Wort für unablässig, ja, das wird in einer anderen, also das ist der gleiche Wortstamm, der auch in Lukas 22, 44 verwendet wird. Und jetzt schauen wir mal kurz hin, wer denn da betet und wie derjenige betet. In Lukas 22, 44 ist Jesus gerade mit seinen Jüngern am Ölberg und er sondert sich ab, ja, und betet dort in Gethsemane, in diesem Garten. Und er betet, wer sich daran erinnern kann, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und im Vers 44 heißt es dann, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Dieses Wort inbrünstiger ist der gleiche Wortstamm, der in diesem Vers als unablässig übersetzt wird. Und wenn man zurückgeht, eine dieser Bedeutungen heißt ernstlich. Ernst, voller, also Ehrlichkeit, Ernst, so richtig, ne, wenn du betest und du willst, dass Gott eingreift, ne, mit Leidenschaft, mit ganzem Herzen. Und ich finde es schön, dass dieses Wort hier gebraucht wird, ja, weil die Gemeinde hat nicht einfach nur gebetet in der Hoffnung, dass Gott vielleicht was tut, sie wollten inbrünstig, direkt, ernstlich, dass Gott eingreift und ein Wunder tut. Dann heißt es, und das wird spannend, als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten, mit 2 Knechten, Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also ich meine, auswegsloser geht's ja nicht, oder? Also wenn du mit den, sag ich, mit deinen Wachen gemeinsam angekettet, ne, zusammengekettet bist, also das ist ja irre. Wie möchtest denn da rauskommen? Unmöglich. Und dann auch noch Wächter vor der Tür. Und dann kam's und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich, zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Finde ich spannend, ja. Also Petrus, also ich meine, man möchte glauben, wenn man in so einer ausweglosen Situation ist, dass man vor Angst die Augen nicht zubekommt. Aber Petrus scheint Frieden gehabt zu haben, inmitten dieser Situation. Anders könntest du da nicht seelenruhig schlafen und auch noch so tief schlafen, dass der Engel nicht nur sagt, Petrus, sondern er hat ihn richtig geschlagen, dass er wach wird. Also das muss ich sagen, ist schon nochmal next level. Ne? Also das ist schon mal tiefer Schlaf, würde ich hier sagen. Also Petrus war relativ entspannt, die Gemeinde betet unablässig und tada, Gott greift ein, weil Gott ist ein Gott, der Gebete hört, gerade wenn sie ernstlich sind. Und er schickt einen Engel vorbei. Der fordert Petrus auf, komm, jetzt geh mal raus. Und Petrus begreift's noch nicht mal. Ja? Er kapiert's nicht. Ja? Er geht dem Engel nach und hin und her. Und dann lesen wir sogar im nächsten Vers, Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Das nächste Wunder, ja? Nicht nur der Engel, der Petrus rausführt, diese eiserne, unbezwingbare Tür öffnet sich schlichtweg von selbst. Und sie traten hinaus und gingen in eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. War er weg. Erst dann kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren, um zu beten. Und ich glaube, diese Geschichte, den Teil kennen die meisten in- und auswendig, also ich liebe den Teil besonders. Und zwar kam Petrus an die Haustür und er klopfte. Und dann kam eine Magd namens Rode herbei und es heißt, sie horchte. Als sie nun Petrus, die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf. Ich finde das genial. Ja? Sie war so perplex, weil sie wirklich erkannte, Gott hat ein Wunder getan. Petrus steht da. Sie lief sofort rein, um diese freudige Nachricht zu verkünden und hat vergessen, ihm sogar die Tür aufzumachen. Ich finde, das stelle ich mir echt sehr, sehr, sehr witzig vor. Sie aber, heißt es im Vers 15, sprachen zu ihr: Du bist nicht bei Sinnen. Auf Bayerisch würde man sagen, du spinnst. Ja? Dann heißt's, aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie zu ihr: Es ist sein Engel. Auch erst interessant, ja? Die Gemeinde betet ernstlich. Sie beten ernstlich. Ja, und dann steht Petrus vor der Tür und sie haben mehr Glauben darin, dass es ein Engel von Petrus ist, als dass Gott wirklich ein Wunder getan hat. Ich finde das interessant, weil ich glaube, wir denken oft, wir brauchen unglaublich viel Glauben. Ja, also wenn ich nur so viel Glauben habe, dass Gott was tut, dann passiert was. Und ich glaube, das ist auch die Wahrheit. Nur in diesem Fall sehen wir, dass selbst die Jünger, die ernstlich gebetet haben, irgendwie ja doch nicht wirklich mit Gottes Eingreifen gerechnet hatten. Also sie waren direkt über dieses Werk Gottes erstaunt, ja. Aber Petrus zum Glück, ja, er hat weiter geklopft und geklopft und geklopft. Und dann heißt es, sie öffneten und als sie ihn sahen, erstaunten sie sehr. Ich finde, es ist eine erstaunliche Geschichte, wo wir wirklich sehen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Aber wir sehen auch, dass die Jünger dort und die Gemeinde ja schon herausgefordert war, wirklich mit Gottes Kraft und Macht zu rechnen. Und ich glaube, uns geht's oft in unserem Leben ähnlich. Ich glaube, dass wir oft Situationen haben, wo wir beten und wir wissen hier, ja, Gott kann das. Aber da drin manchmal denkt man sich, na ja, aber das Problem ist ja doch schon echt richtig massiv, ne? Ich weiß jetzt nicht, kannst jetzt da wirklich was tun, aber ich glaub's ja. Aber da ist manchmal so eine Lücke und es fällt uns manchmal schwer, wirklich glaubensgefüllte, erwartende Gebete zu sprechen. Und da möchte ich einen ganz kurzen Exkurs machen. Das ist wieder persönliche Reise ganz zu dem Thema Gebet. Und zwar hat mich da vor einer Zeit eine Stelle aus 1. Chronik 16 ziemlich angesprochen. Und es ist die, ich lese das aus der Hoffnung für alle, weil mir die Übersetzung dort einfach gefällt. Und da heißt es im Vers, also das ist Kapitel 16, ab Vers 11. Und dort heißt es, fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Und ich glaube, das ist genau diese Aufforderung. Nicht nur zum Gott zu kommen im Gebet, sondern vor allem mit seiner Macht und seinem Eingreifen auch zu rechnen. Ihm das zuzutrauen, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, für jedes Problem eine Lösung hat und in jeder Situation eingreifen kann. Aber was ich an diesen Versen, die sich jetzt dann anreihen, spannend finde, ich habe das Gefühl, das gibt uns eine Hilfestellung für Situationen, in denen man sich vielleicht nicht so glaubenserfüllt fühlt. Und zwar heißt es dort weiter: Ihr Nachkommen seines Dieners Israel, erinnert euch an die Wunder, die er vollbracht hat. Ihr Kinder und Enkel von Jakob, die er auserwählte, denkt an all seine mächtigen Taten und Urteile. Er ist der Herr, unser Gott. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Und mich haben die zwei Verse da dazwischen so angesprochen, weil mir Worte fast schon ins Gesicht gesprungen sind. Dort heißt es, erinnert euch an die Wunder, die er vollbracht hat. Denkt an all seine mächtigen Taten. Und ich glaube, wenn wir manchmal so diesen glaubensvollen Blick verlieren, weil dieses Problem, das vor uns steht, zu groß scheint, dann hilft es, zurückzuschauen. Zurückzuschauen auf das, was Gott bereits getan hat. Und ich glaube, die Bibel ist voll. Ich meine, das Alte Testament strotzt vor Geschichten, die uns Gottes Größe und Allmacht zeigen. David mit der Steinschleuder, ja, gegen Goliath. Ja, Josua, der um die Mauer läuft und sie stürzt ein. Gideon, dessen Armee reduziert wurde und er fährt trotzdem den Sieg ein. Mose, der durch das Meer durchgeht, trockenen Fußes. Also das sind schon echt extrem krasse Wunder und Taten, auf die wir zurückblicken können. Wir schauen aber auch zurück auf das komplette Leben Jesu. Jesus, der Brot vermehrt hat, ja, der Blinde wieder sehend gemacht hat. Lahme konnten wieder gehen. Selbst Lazarus wurde von den Toten auferweckt. Und ultimativ hing er selbst am Kreuz, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat selbst den Tod überwunden. Auf all das blicken wir zurück. Wir können auch zurückschauen, was wir in Apostelgeschichte gelesen haben, ja, wo wir einfach ein Wunder nach dem nächsten sehen, das durch die Apostel gewirkt worden ist. Und ich glaube, jeder von uns hat eine ganz eigene Geschichte, wie ihr zum Glauben an Jesus gefunden habt. Und auch das ist ein Wunder, auf das wir zurückblicken können. Vielleicht hast du auch selbst schon erlebt, wo du gebetet hast und Gott hat sofort reagiert. Er hat was möglich gemacht, was du aus menschlicher Sicht nicht schaffen konntest. Denk mal kurz drüber nach, was dir in den Sinn kommt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich zurückerinnere, was Gott alles getan hat, merke ich, dass in mir drin was passiert. Plötzlich habe ich das Gefühl, ja, natürlich kann mein Gott. Und selbst wenn die Gefängnistüren zu sind, weiß ich, dass mein Gott fähig ist. Es setzt neuen Glauben frei. Und ich glaube, das ist so diese Ermutigung, die ich euch an der Stelle weitergeben möchte. Dass wenn wir uns in einer Situation befinden, wie diese ganze Gemeinde dort, die gar nicht mit dem Eingreifen Gottes gerechnet hat, hey, dann schau zurück, was Gott bereits getan hat. Schöpfe neuen Glauben, neuen Mut, große Gebete zu sprechen. Weil es kommt nicht auf dein Gebet an, sondern auf den Gott, zu dem du betest. Es ist nicht dein großartiges Formulieren oder Aneinanderreihen von Worten. Wenn dein Gebet ernstlich ist, echt ist, von Herzen kommt, wird Gott das Gebet hören. Und er ist der große Gott, der allmächtige Gott, der, für den nichts unmöglich ist. Und ich glaube, das ist wichtig, gerade wenn wir heute für verfolgte Christen beten, da dran zu bleiben, uns nicht entmutigen zu lassen. Und so wie die Gefängnistüren für Petrus aufgingen und sie immer wieder Gottes Eingreifen gesehen haben, dürfen wir vertrauen, dass wenn wir heute uns an die Seite von verfolgten Brüdern und Schwestern stellen, dass Gott auch diese Gebete hört. Ich habe das schon oft bei euch gesagt, aber Gebet kennt keinen Raum und keine Zeit. Und jetzt möchte ich euch, bevor ich euch weiter erzähle, möchte ich euch ein Video zeigen aus der verfolgten Kirche raus. Und zwar ist es Harun aus Pakistan und der hat die Kraft der Gebete erlebt. Er selber war hoch angesehener Imam, hatte alles, was man sich vorstellen kann. Und dann fand er Jesus. Sein Leben nimmt eine drastische Wende, also er wird verfolgt bis nach Europa, also die drohen ihn umzubringen und. Nicht nur drohen, also sie haben es auch versucht. Und letzten Endes, in dem Interview mit ihm, schaut er zurück auf sein Leben. Er ist dankbar, dass er Jesus gefunden hat. Und er sagt, ich verdanke das einer einzigen Sache und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Vielleicht könnte das einfach, genau, der Ton.
Und dabei begegnete ich einem Christen. Er fegte unsere Straße und er war sehr arm. Und da ich damals gerade Geld hatte, gab ich ihm davon und er nahm das Geld und sagte, Sir, darf ich für Sie beten? Ich sagte, ja, okay, du bist ein armer Mann, du kannst beten. Ich wollte ihn glücklich machen. Und er sagte, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Augenblick, für dieses Geld und für diesen Mann. Ich bitte dich für ihn. Bitte zeige ihm die Wahrheit, den Weg und das Leben.
Please show him the truth, way and life. He didn't watch nothing.
Er wollte nichts dafür. Er hat die Straße gefegt und er betete. Ein einziges Gebet hat mein Leben verändert. Etwas Liebe hat mein Leben verändert.
Ich mal bewegt, ja, wie ein ehemaliger Imam, der in seinem Land alles hat, ja, er führt die wohl lebensveränderndste Entscheidung auf ein scheinbar kleines Gebet zurück, von einem Menschen, der in seinem Land nichts zählt. Und jetzt möchte ich mal die Frage stellen, wer von euch glaubt, dass dieser Straßenkehrer jemals gehört hat, was sein Gebet bewirkt hat? Er wird es wahrscheinlich nicht wissen, bis in Ewigkeit, bis er Harun begegnet und weiß, dass dieses einfache, aber ehrlich gesprochene Gebet ein Leben für immer verändert hat. Und er wird Anteil haben an dem, was durch Haruns Leben geschieht. Harun ist unglaublich in Flüchtlingslagern unterwegs, er erzählt von Jesus, ist unglaublich, was der heute macht. Aber er sagt, ein Gebet, damals hat mein Leben verändert. Das ist, was unser Gebet bewirkt. Eine Geschichte, die ich in dem Zusammenhang auch gern erwähne, ist die Schwester Anni. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon gehört. Schwester Anni hat ein Kinderheim in Syrien aufgebaut während des Krieges. Und es ist ja eh schwer, dass man überhaupt selber um die Runden kommt und sie versorgt Kinder noch zusätzlich. Mein Kollege hat sie gefragt, hey Schwester Anni, wie machst du das? Ja? Wie versorgst du da Kinder? Und sie sagt einfach, naja, also wir beten und Gott versorgt. Und mein Kollege wollte ein bisschen nachbohren, hat es auch geschafft und letzten Endes erklärt sie und sagt, wenn wir nichts mehr zu essen haben, dann trommeln wir alle Kinder zusammen, wir knien uns hin und wir beten zu Gott. Plötzlich klopft es hinten an der Tür, ein Mann steht draußen und er sagt, hey, ich war gerade auf dem Weg zur Front, ich habe einen Lastwagen voll mit Lebensmitteln, könnt ihr nicht was gebrauchen? Wir beten, Gott versorgt. Das ist nur eine zweite Geschichte von der Kraft des Gebets inmitten von Verfolgung. Und ich glaube, wir könnten hier ewig weitermachen. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile ermutigt, dass wenn wir jetzt dann später ins Gebet gehen, dass er auch mutige und große Gebete spricht. Ein Bild, das ich euch mitgeben möchte, der ein oder andere kann sich vielleicht nur erinnern. An einem Gebetsabend durfte sich schon mal jemand handwerklich betätigen. Andreas, wie schaut's aus? Du darfst deiner Gemeinde gerne mal zeigen, wie es da so aussieht in diesen Fähigkeiten, ja? So, das ist jetzt mal deins hier. Ja, ja, nee, also ich mach's dir leicht, du darfst da, oder? Handwerkszeug. Und dann hätte ich vorbereitet, oh nein, wo habe ich nicht hingelegt? Keine Angst, ich habe noch genügend. Und zwar ist deine Aufgabe, diesen Nagel, ja, in einem Schlag zu versenken. Du darfst ein bisschen aussitzen, aber ich bin mir sehr zuversichtlich, das wird schon. Wie es magst, ja, darfst schon probieren. Wir schauen zu. Oh, das war fast, also er ist drin. Also er geht, er ist drin, ihr darfst klatschen, er hat es geschafft. Bleib nur da. Ist noch nicht fertig. Ich hab da noch ein wenig mitgebracht. Ja, selbe Spiel, bitteschön. Bisschen größer. Damit wir ein bisschen so die Herausforderung erhöhen hier. So, gib dein Bestes. Ich vertraue wirklich, dass du, ja. Ja, fast. Ist ja nicht leicht, die Schlagfläche ist sehr klein, ja. Also, einen Versuch geben wir noch. Ja, das war schon nicht schlecht. Aber ich habe noch was Größeres gefunden. Also, mein Dad hat zwei Nägel, das war der größte. Echt? Ah, das ist ja cool. Also, probier's gern. Darfst du nur mal draufhauen? Einmal darfst du nicht draufhauen. Schaut genau hin, bitte, ganz hinten, ja? Ah, super, danke dir, Applaus ist wert, du hast echt gut gemacht. Danke dir. Und ich habe das Bild vor Jahren gesehen und ich finde, immer wenn ich über Gebet sprich, dann gebe ich das Bild gerne mit oder weiter, weil mich das sehr ermutigt hat. Und zwar, ich glaube, manchmal ist es so, wir beten und bam, zack, der Parkplatz ist da, Gebetserhörung, ne, egal was es ist, ne, in einem Moment erhört Gott das Gebet. Und ich glaube nicht, dass die Größe des Problems irgendeinen Einfluss darauf hat, ob Gott im Moment reagiert oder über Zeit. Für Gott ist alles möglich in einer Sekunde, er hat das mehr geteilt, ja. Und nicht nur, also das war Zeitdruck. Ja? Das heißt, Gott kann alles in einem Moment erledigen. Nur ich glaube, dass wir uns oft in solchen Situationen befinden, wo wir beten und das Gefühl haben, es passiert nichts. Ja? Und jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt mal da hinten frage, ja, hast du gesehen, wie der Andreas, also wie sich der Nagel bewegt hat? Nee. Ja, kann man, ihr habt es vermutet, ja. Warum? Weil umso weiter du entfernt bist, umso weniger siehst du, was wirklich passiert. Und ich glaube, gerade im Gebet für verfolgte Christen trifft es zu. Christen sind kilometerweit entfernt. Wir bekommen nicht mit, dass dein Gebet ein Leben verändert hat, weil es einfach über die Distanz so weit hinweg geht. Aber hat sich der Nagel bewegt? Ihr habt es gesehen, er hat sich bewegt. Jedes einzelne Gebet ist entscheidend. Und das ist meine Ermutigung gerade aus diesem Bild heraus. Jedes einzelne Gebet, ob kurz, lang, ist total egal, ist entscheidend. Und wenn wir dann zurückschauen, nochmal ganz kurz auf die Apostelgeschichte 12, ja. Sie haben dort Verfolgung erlebt. Petrus, ja, zeigt der Gemeinde, hey, erzählt ihnen, wie Gott ihn da aus diesem Gefängnis rausgeholt hat. Er war nicht in der Midlife-Crisis. Er hat nicht gesagt, die haben mir alle so schlecht behandelt und so schlimm war es und schrecklich und weint denen vor. Nee, er sagt, hey, Gott hat mich hier rausgeholt. Er legt den Fokus auf Gott, gibt ihm die Ehre. Und trotz dieser Verfolgung heißt es am Ende dieses Kapitels wieder, das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Auch wieder sehen wir, Verfolgung konnte das Wort Gottes nicht aufhalten. Die Kraft des Gebets inmitten von Verfolgung wenden wir jetzt an. Und zwar nehme ich euch direkt mit in ein konkretes Land, das mir über die letzten Monate sehr ans Herz gewachsen ist. Und zwar, ganz kurz, ich glaube, ein Zeugnis erzähle ich euch noch, weil ihr die Person kennt, weil ich über den letztes Jahr berichtet habe. Den wisst ihr noch. Ja? Dieser Nasa, für den haben wir Jahre gebetet. Im Oktober letzten Jahres kam die Nachricht, er ist frühzeitig aus der Haft entlassen worden. Über 5,5 Jahre zu früh. Das ist, was Gebet bewirkt. Und ich glaube, einige von euch haben mitgebetet, für ihn ganz speziell. Und ich glaube, es soll dich ermutigen, dass Gott dein Gebet genutzt hat. Jedes Gebet ist entscheidend. Und das passiert im Iran nicht selbstverständlich. Na? Also, lasst uns so ermutigt jetzt beten für... Spannung steigt, Bangladesch. Das war meine erste Auslandsreise, um verfolgte Christen zu treffen. Und es führt mich da in dieses muslimisch regierte Land Bangladesch. Ja, es war ehemaliges Ostpakistan und der Islam hat sich dort im Land sehr gehalten. Ihr schaut euch mal die Größe des Landes nochmal ganz kurz an. Sehr klein, 167 Millionen Menschen. Ja, also es wuselt dort unglaublich, überall. Ja, es gibt sehr viele Menschen, allerdings nur 0,6%, also weniger als 1% Christen auf das ganze Land verteilt. Wir waren in der Hauptstadt unterwegs, das Leben spielt sich in den Straßen ab, also man sieht sehr, sehr viele arme Leute, Rikscha-Fahrer verdienen, wenn sie Glück haben, $80, Touristenpreis für 30 Minuten Fahrt, ja, 50 Cent, nicht pro Person, sondern pro Rikscha. Der lokale Preis vermutlich wesentlich günstiger. Diese Menschen haben kein Wochenende wie wir. Die müssen wirklich jeden Tag arbeiten, damit sie auch was zu essen haben. Also das ist schon ein sehr dramatisches Bild, das einem dort gezeigt wird. Du musst arbeiten, bis du alt wirst. Wir sehen hier so einen richtig alten Mann. Und in Bangladesch ist es so, dass die Regierung nicht verfolgt, sondern die eigene Familie und die Nachbarschaft. Das wiederum heißt, wenn deine Familie, deine Absicherung ist, wenn du älter bist und nicht mehr arbeiten kannst, dann sieht es kritisch aus, wenn du Jesus kennenlernst und die Familie sich plötzlich von dir abwendet. Dann stehst du alleine da. Und viele Christen, wir haben so viele Brüder und Schwestern getroffen, die in ihrer Region die einzigsten Christen sind, weit und breit. Und das ist schon ein erstaunliches Bild, dass Christen dort dennoch am Glauben an Jesus festhalten. Es gibt keine Straßenschilder, nix, ja, also jeder fährt, hupt und macht, was er will, ja, also Busse, Fußgänger dazwischen, Rikscha-Fahrer, alles querfällt ein und so kommt es immer wieder zum Verkehrsstillstand. Und wir stehen da und ich schaue aus dem Fenster und sehe diese Frau hier und die schaut sich alles an, was sie so hat an ihrem Körper und das, was ihre Augen wieder gespiegelt haben, waren einfach nur Leere und Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, das ist ein Bild für viele dieser 167 Millionen Menschen, die dort leben. Vor allem, weil viele von ihnen die lebendige Hoffnung Jesus Christus noch nicht gefunden haben. Wir sind dann hingefahren und haben dort ehemalige Muslime auf dem weitläufigen Gelände getroffen, die Gott die Ehre gegeben haben. Und das möchte ich euch kurz in einem Video zeigen. Ich glaube, ihr habt einen sehr guten Eindruck davon bekommen, wie ich das erste Mal gesehen habe. Zwei Tage später, als wir das Camp wieder verlassen haben, hat sich meine Sicht auf das gleiche Bild aber absolut verändert, weil ich plötzlich die Geschichten dahinter gehört habe. Und ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Die erste Frau, die wir getroffen haben, ist die Shamin. Ich habe es unkenntlich aus Sicherheitsgründen, die ist kleiner wie ich, ja, also ganz eine süße Frau. Die hat auf so einem Camp Jesus kennengelernt und konnte ab dem Moment nicht mehr still sein. Das heißt, ihre Familie hat den Braten gerochen und hat sie zu sich eingeladen. Als sie dort ankommt, reihen sich die Geschwister vor ihrem Haus auf und die erste Frage, die ihr gestellt wird, Shamin, bist du Christ geworden? Und Shamin sagt, ich weiß nicht, was heißt, Christ zu sein, aber ich weiß, Jesus Christus ist der einzige Weg zur Errettung, ihm will ich nachfolgen. Die Geschwister waren aufgebracht, viele ihrer Brüder sind hoch angesehene Imame, und das ist eine Schande für die ganze Familie. Das wiederum heißt, sie haben beratschlagt. Die jüngere Schwester sagt, wir holen jetzt Gift und sie soll Gift trinken, weil du weißt ja, Shamin, wir können dich lebendig hier nicht mehr weggehen lassen. Da sagt einer ihrer Brüder, nee, also so leicht machen wir es ihr nicht. Ich hole jetzt eine Schaufel und wir graben ihr ein Loch und wir begraben sie hier auf der Stelle lebendig. Und ich muss sagen, also du sitzt da neben so dieser kleinen Shamin und du denkst dir, krass, ja, das ist nicht länger eine Geschichte, die du liest, das ist eine Person, die von ihrem Leben erzählt. Und sie sagt, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nichts tun, ich stand da und habe zugeschaut, wie sie mein Grab schaufeln. Und in diesem Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank, war es Zeit fürs muslimische Gebet. Ihre ganzen Brüder mussten in die Moschee, weil sie gute Muslime sind und ihre Schwestern haben debattiert und letzten Endes gelang Shamin in diesem Moment die Flucht. Und jetzt möchte ich mal ganz provokant die Frage stellen, naja, wenn jetzt wir sowas erlebt hätten, wie würden wir denn in Zukunft von Jesus erzählen? Bisschen weiser, oder? Bisschen mehr Weisheit, bisschen mehr Vorsicht, ja? Weil man könnte ja schließlich sein Leben lassen. Shamin nicht. Shamin sagt, Jesus hat mein Leben verändert, das kann ich nicht für mich behalten. Die geht raus, die macht Alphabetisierungskurse mit Bibelgeschichten, erzählt Menschen von Jesus und. Und dann sitzt sie da und sagt, aber schau, meine Familie, ihre Tochter will nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil sie Christin geworden ist und. Aber allein im Juli 22 haben wir 32 Menschen im Dorfteich getauft. 32 Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, weil Klein Shamin nicht aufhört, ihren Glauben an Jesus weiter zu bezeugen. Samin erreicht Menschen, an dessen Herzen ich niemals rankommen würde. Es war für mich echt ein super bewegender Moment. Wie sowas aussehen kann, zeige ich euch auch noch mal kurz.
তারপর যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ নাই, যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ না।
Ich glaube, das gibt uns ein bisschen einen Einblick. Schaut anders aus wie bei uns. Aber ich finde es krass, dass Shamin und ihr Mann 32 Menschen mit dieser Hoffnung der Herrlichkeit, mit Jesus Christus erreicht haben, obwohl sie immer wieder vertrieben werden. Und da ergeben sich für mich zwei Hauptanliegen. Ich möchte, dass wir zum einen für Christen beten, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie einfach wirklich Mut haben, ihren Glauben auch weiterzugeben. Ich möchte aber auch beten, gerade für diese Neugläubigen, dass wo die Familie sich gegen sie stellt, dass sie da wirklich im Glauben gestärkt werden, ihren Glauben nicht aufzugeben, sondern festzuhalten. Für Shamin kann man natürlich beten, dass die Familie sie wieder akzeptiert und dass sie nicht länger vertrieben wird. Wir haben dann direkt nach ihrer Geschichte, die uns schon sehr, sehr bewegt hat, haben wir die Geschichte von Masud gehört, die uns dann ja gleich nochmal bewegt hat. Also man kam von einem zum nächsten gefühlt. Masud, den ihr hier seht, hat selber viel schon erlebt. Also er ist der einzigste Christ in der Region. Mittlerweile gibt es 19 andere mit ihm. Also er hört nicht auf, von Jesus zu erzählen. Er wird regelmäßig zusammengeschlagen. Als die Familie seines Bruders zum Glauben kam, ist sein 5-6-jähriger Sohn tödlich vergiftet worden. Also die fackeln nicht lange, die sind sehr, sehr brutal. Er hat uns wenig von sich selbst erzählt, er hat uns mehr von Sohel erzählt. Und den Namen könnt ihr euch aufschreiben, weil der braucht definitiv Gebet. Er ist 27 Jahre alt, gerade frisch zum Glauben gekommen, einer der Ärmsten. Seine Frau in der Kleidungsfabrik in der Nachtschicht, er allein zu Hause mit seinen Kindern und plötzlich klopft es an der Tür, Mitternacht. Sohel, komm raus, wir brauchen eine Rikscha. Sohel denkt sich nichts, er geht raus und Männer packen ihn, halten ihm den Mund zu und verschleppen ihn in ein verlassenes Kellergebäude. Immer wieder fordern sie ihn auf, seinen Glauben an Jesus zu verleugnen. Und sie sagen immer wieder, wer hat dich bezahlt, dass du Christ geworden bist? Wer steckt noch mit dir unter dieser Decke? Er wollte keinen Namen verraten und Jesus definitiv nicht verleugnen, mit der Konsequenz, dass sie Hände und Füße zusammengebunden haben und sie haben sich draufgesetzt und haben einen Hockeyschläger gepackt und haben ihm richtig stark auf die Fußsohlen eingeschlagen. Während uns das Masud erzählt, bricht er völlig in Tränen aus, verständlicherweise. Und ich muss sagen, das war nicht nur ein bisschen so weinen, das war ein Ausschrei aus tiefstem Herzen. Und ich persönlich habe sowas in einer solchen Intensität noch nie erlebt. Wenn die Bibel spricht, leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen, dieser Teil wurde mir dort bewusst. Weil in so einem Raum kannst du nichts anderes tun, als mitzuweinen. Weil dich plötzlich diese Dimension des Schmerzes nicht nur hier berührt, sondern tief im Herzen. Masud hat von der ganzen Situation Wind bekommen, hat alles dran gesetzt, Sohel zu befreien, hat das auch geschafft. Er ist letzten Endes in Sicherheit. Und er zeigt mir so ein Video von diesem Sohel in Sicherheit. Ich sitze direkt daneben, weil ich mitschreibe, die anderen Kollegen, glaube ich, haben es gar nicht gesehen. Und du siehst diesen Sohel, wie er auf dem Bauch liegt, weil selbst der Rücken komplett zerschlagen ist. Neben ihm sitzt sein 4-5-jähriges Kind. Seine Frau, die ihm vorsichtig die Wunden abtupft. Und bei jedem Atemzug zittert dieser junge Mann, weil er sich geweigert hat, seinen Glauben an Jesus zu verleugnen. Das hat mich tief bewegt und ich glaube, diese Geschichte von Sohel, ja, der mittlerweile, er ist in der, sage ich mal, Heilungsphase, ne? Der konnte weder gehen noch reden, nichts, als sie ihn dort rausgeholt haben. Aber solche Traumatisierten gibt es in Bangladesch ohne Ende, weil die Nachbarschaft und Familie tatsächlich sehr radikal und brutal vorgeht. Und gerade da können wir unglaublich für viele Menschen beten. dass die im Glauben gestärkt werden. Lasst uns für die Traumatisierten beten, aber auch für die Familien, die dahinter stecken. Das kleine Kind, das weiß gar nicht, was passiert, das sieht nur sehr viel Schmerz. Das ist, was das Kind wahrnimmt. Lasst uns dafür beten, dass Gott das Kind und im Glauben auch stärkt. Die Frau. Was ich euch nicht erzählt habe, ja, bevor uns Masud irgendetwas erzählt hat, war ihm eine Sache ganz wichtig. Er hat gesagt, lasst uns zuallererst für unsere Verfolger beten. Und ich sage das bewusst zum Schluss, weil ich glaube, uns die Tiefe plötzlich bewusst wird. Jemand, der so innerlich Schmerz empfindet, hat ein Herz für die, die ihm diesen Schmerz zugefügt haben. Er möchte, dass ihnen Jesus begegnet und jede Schuld vergibt. Und ich glaube, wenn Masud es schafft, für die Verfolger zu beten, dann möchte ich, dass wir uns mit ihm eins machen und für die Verfolger beten, dass Gott ihre Herzen umkehrt. So wie aus einem Saulus ein Paulus wurde, dass wir das sehen, dass dort Veränderung stattfindet. Ich möchte mit dem letzten Anliegen abschließen und ich nutze auch eine Geschichte dafür. Und zwar die Geschichte von Ronny, der für die junge Generation in Bangladesch steht. Wir wollten ihn gar nicht interviewen und wussten gar nicht, was er so wirklich, ne, also was wird der schon mit Verfolgung erlebt haben, ja? Und dann fängt er an zu erzählen. Seine Großeltern sind Christen, haben ihm vom Jesus erzählt und er wollte mehr wissen. Sein Papa ist aber strenger Muslim, seine Mutter auch und später seine Stiefmama erst recht. Und durch das, dass Ronny sich so entwickelt hat, dass er mehr von Jesus wissen wollte und weniger vom Koran, haben sie mit 12, 13 Jahren, haben sie ihn auf eine Koranschule gesteckt. Und das passiert tatsächlich, also da gibt es unglaublich viele Koranschulen in ganz Bangladesch, die hochsprießen. Und nach einer Woche auf dieser Schule konnte er nicht mehr. Er hat gesagt, ich hielt es dort nicht aus. Was ich erstaunlich finde, ja. Mit 12, 13, einzigster Christ in seiner Familie, ne, mit den Großeltern, aber er hat es nicht ausgehalten. Das heißt, er lief weg. Und dann hat die Stiefmama davon Wind bekommen und bei uns wird man halt geschimpft oder kriegt Hausarrest. Heutzutage nimmt man vielleicht einem Kind das Handy weg, ja. Dort geht's ein bisschen anders zu. Sie war so wütend, dass sie den Ronny gepackt hat mit 12, 13, an den Baum festgebunden hat und mit dem Stock angefangen hat, auf ihn einzuschlagen. Sein leiblicher Papa hat zugeschaut und hat nichts gesagt. Und ich finde, es ist schon echt extrem krass, was du als kleines Kind, also man möchte glauben, dass so ein kleiner Junge seinen Glauben an Jesus aufgibt. Er ging wieder zurück zur Koranschule, hielt es wieder nicht aus, ging wieder weg. Es ging immer hin und her und hin und her. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie alt ich war, war es 14 Jahre ungefähr, aber ich war so verzweifelt, dass ich fest vorhatte, ich werde auf diesen Ort gehen, da kann ich runterspringen und da ist das Bahngleis, das heißt, kann ich direkt vor den Zug springen, dann ist endlich mein Ende hier. Er war so verzweifelt, dass er sich selber das Leben nehmen wollte mit 14 Jahren, nur weil er so unter Druck gesetzt wird. Da haben Gott sei Dank Familienmitglieder ihn erkannt, also weitergeschichtige Nachbarn und haben ihn dann zu den Großeltern gebracht in Sicherheit. Er ist mittlerweile, hat eine Ausbildung und eine Bibelschule absolviert und jetzt sitzt er hier mit 17 Jahren vor uns. Und dann stellen wir ihm die Frage, hey Ronny, was ist denn dein größter Wunsch? Dann sagt er mit 17, ich möchte wie Paulus durch Bangladesch gehen und ich möchte Menschen von Jesus erzählen. Sagt er, mein zweiter Wunsch ist, dass meine Eltern, meine Mama, meine Stiefmama und mein Papa zum Glauben an Jesus finden. Ich bete jeden Abend für sie, dass Gott ihr Herz erreicht. Hier haben wir den gleichen Effekt. Die, die ihm am meisten Schmerz zugefügt haben, für die will er beten, dass sie Jesus kennenlernen. Wir haben dann für ihn gebetet, wir haben ihn dort in die Mitte genommen und wir waren fertig. Und dann wollten wir uns verabschieden und plötzlich fängt er an, richtig leidenschaftlich zu sprechen. Richtig. Und er hat jedem von uns tief in die Augen geschaut. Und ich weiß nicht, ob er das kennt, wenn sich Augen so ganz, ganz tief treffen. So richtig tief. Das war einer dieser Momente. Und ich möchte behaupten, einer der bewegendsten Momente für mich ganz persönlich. Und ich denke mir so, was sagt er denn? Er ist so leidenschaftlich, das muss ihm wichtig sein. Er hat gesagt, bitte, vergesst mich nicht. betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört bis zu dem Tag, an dem ich sterben werde. Und ich habe das von Kollegen oftmals gehört, dass Brüder und Schwestern in der Verfolgung nach Gebet bitten oder fragen. Aber wenn du selber dort stehst, er dich tief in die Augen anzieht und zu dir sagt, bitte vergiss mich nicht, dann macht es was mit dir. Und ich glaube, es ist eine Sache, vor Ort zu sein, Menschen zu umarmen, ja, für sie zu beten. Aber es ist eine zweite Sache, jetzt, Monate danach, sie nicht zu vergessen, sondern im Gebet dran zu bleiben. Und diese, sag ich mal, Bitte, die war ja nicht nur an mich gerichtet. Das ist eine Bitte, die ich an jeden Einzelnen, der heute hier ist, weitergeben möchte. Lasst uns die Brüder und Schwestern in der Verfolgung in Bangladesch nicht vergessen. Lasst sie uns nicht vergessen im Vertrauen, dass Gott jedes Gebet hört. Und dass für Gott keine Eisentür zu hart ist, keine Herzenstür zu hart ist, um dort Wunder zu tun. Und das wollen wir kurz tun. Geht einmal mit zu zweit oder zu dritt vielleicht zusammen und lasst uns einfach gemeinsam gleichzeitig beten. Und ich schließe dann einfach mit einem Gebet ab. Genau.
Ich danke dir, Jesus, dass du gut bist, Jesus. Ich danke dir, dass du gut bist, Jesus. Ich danke dir, dass du erfüllst und leidest. danke, Jesus, dass du so gut bist, Jesus. Ich danke dir, dass du... Ich danke dir, dass du so gut bist.
Ja, Vater, ich danke dir jetzt, wo die Gebete nur weitergehen, dass du jedes Gebet wirklich hörst, dass wir uns eins machen dürfen als ein Leib für Brüder und Schwestern weltweit, dass du wirklich einfach jetzt bei Brüdern wie Mashamin, wie Masud, Sohel, Ronny, Ibrahim, Murat, all diese einzelnen Geschwister, die du beim Namen kennst, ich möchte einfach beten, dass du ihnen zeigst, dass sie nicht allein sind, dass wir jetzt echt für sie beten. Ich danke dir echt, dass da, wo sie oft mit Hoffnungslosigkeit und so Gefahren zu tun haben, dass du ihnen ganz tiefen Frieden ins Herz legst und dass du sie einfach wirklich führst und leitest. Dass du sie führst und leitest, dass du bei ihnen bist. Und ich möchte jetzt einfach auch für jeden von uns hier beten, dass du uns einfach erinnerst, dass wir sie nicht vergessen. Ich bete, dass du uns erinnerst, wenn sie Gebet brauchen. Dass du uns im Alltag einfach immer wieder aufrüttelst und dran denken lässt, für sie einzustehen und einzutreten, im Wissen, dass du Gebete hörst und dass du reagierst und dass du handelst, egal ob es tausende von Kilometern entfernt ist. Hab Dank, Jesus. Amen. Vielen, vielen Dank. Ich übergebe gleich an Andreas. Ich sollte nur noch einen Satz, Devino, zu dem. Ich weiß, die meisten von euch, ich war schon öfter da in eurer Gemeinde, kennen das Heft und bekommen das auch schon. Aber ich weiß, es gibt ja immer wieder neue Leute, die vielleicht da sitzen, die das noch nicht kennen. Das ist ein Gebetsheft, das wir von Open Doors sozusagen einmal im Monat verschicken, damit man einfach informiert wird. Dieses Mal geht es um die Subsahara-Region Afrikas und die jungen Menschen dort. Ja, du wirst informiert, wie geht's Christen dort in den Ländern, aber viel wichtiger, wofür kannst du beten? Und da ist in der Mitte so ein Kalender drin, ich habe den jetzt schon rausgerissen. Ja, das ist für jeden einzelnen Tag des Monats ein ganz kurz zusammengefasstes Anliegen. Und das ist dazu da, dass du einfach die Chance hast, verbunden zu bleiben, ohne dass du Stunden recherchieren musst, welche Christen leben denn wo und wie geht's denen. Und ich glaube, und ich sage das immer dazu, uns kostet Gebet nichts. Brüder und Schwestern riskieren wirklich täglich ihr Leben, um einfach Jesus zu bezeugen oder überhaupt im Glauben an Jesus zu bleiben. Und ich wünsche mir, dass wir sie nicht vergessen, sondern dranbleiben im Gebet. Wenn du das Heft schon bekommst, möchte ich dich heute neu ermutigen, wieder dran zu bleiben im Gebet. Wenn du es noch nicht bekommst, lass dir kostenlos zuschicken. Dazu einfach hinten die Karte abtrennen. Und leserlich, ich möchte es bitte betonen, bitte leserlich die Adresse draufschreiben. Bitte leserlich, danke dafür. Einfach abtrennen, mir persönlich geben oder draußen, da habe ich auf so einem Bistrotisch so eine Box hingestellt. Das ist keine Spendenbox, das ist eine Beta-Box, so nenne ich das immer. Und das ist meine Ermutigung. Ich habe auch drüben noch ein paar Hefte. Wer noch Fragen hat, kommt's. Ich bin nur Zeidel da und freue mich über jeden, den ich noch ein wenig kennenlerne. Und denkt's dran. Jetzt Gebet ist entscheidend. Dankeschön.